Von meiner Seite möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich grüßen. Wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung Kapitel 2 über Offenbarung 1. Ich sei nochmal ganz kurz gesagt, dass in Offenbarung 1 der erhöhte Christus gezeigt wird, Christus als Richter. Verschiedene Eigenschaften werden aufgezeigt, werden sichtbar. Und ganz wichtig für die Offenbarung, wir haben in Vers 19 eine Einteilung der Offenbarung. Da heißt es nämlich in Kapitel 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Was Johannes gesehen hat, das ist nämlich der erhöhte Christus, den wir bereits betrachtet haben. Was ist, das sind die sieben Gemeinden, Kapitel 2 und 3. Und was nach diesem geschehen soll, sind die Ereignisse ab Kapitel 4. In Kapitel 4, in Vers 1 heißt es im zweiten Teil, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also hier haben wir eine Selbsteinteilung der Offenbarung und dieser Einteilung werden wir auch folgen. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem zweiten Teil, mit den sieben Sendschreiben. Und heute werden wir uns mit der Einleitung beschäftigen und falls wir noch Zeit haben, mit dem ersten Sendschreiben beginnen. Denn das ist natürlich wichtig zu sehen, wie sind die Sendschreiben zu verstehen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mal ein paar aufgezeigt und das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr Varianten, Kombinationen und so weiter. Aber wir schauen jetzt einfach mal ein paar wenige an, die sehr stark vertreten werden von unterschiedlichen Auslegern. Die erste Möglichkeit ist, dass wir es mit sieben Sendschreiben zu tun haben, die Botschaften an die damaligen Gemeinden an den entsprechenden Orten darstellen. Nämlich Botschaften an die Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Laodicea. Und zwar nur an diese Gemeinden. Das heißt, das, was wir jetzt noch betrachten werden, spielt laut dieser Sicht keine Rolle, sondern es handelt sich nur an Botschaften an diese Gemeinden in Asia, die hier aufgeführt werden. Eine weitere Auslegung ist, dass es hier um Gemeinden geht, die damals gar nicht existierten. Es existierten zwar Gemeinden mit den Namen, aber die waren nicht gemeint, sondern diese Botschaften sind geschrieben an zukünftige Gemeinden, die während der Trübsalzeit existieren werden. Ein Bezug, zu den damaligen Gemeinden oder auch späteren Gemeinden vor der Trübsalzeit ist laut dieser Sichtweise nicht gegeben. Wie kommt man jetzt auf solch eine Auslegung, werden sich manche fragen, weil das hört sich schon sehr weit hergeholt an. Man kommt auf diese Idee, dass das die Auslegung sein soll oder dass das gemeint ist, dadurch, dass wir in den Sendschreiben teilweise Bezüge auf die Trübsalzeit haben. Für diese Bezüge gibt es aber eine andere Erklärung. Ich nenne aber mal einen solchen Bezug. Und zwar heißt es in Kapitel 2, Vers 10 im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also hier ein klarer Bezug auf die Trübsalzeit, nämlich die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und deswegen die Idee, na gut, wenn dieser Bezug hier da ist in dem Sendschreiben, dann sind die Sendschreiben gar nicht an damalige Gemeinden gerichtet, sondern an Gemeinden, die erst in der Zukunft entstehen werden, nämlich in der Trübsalzeit und hier eben die Verheißung der Bewahrung während dieser schlimmen Zeit. Dann haben wir eine weitere Möglichkeit, nämlich dass die Sendschreiben eine prophetische Vorschattierung der Kirchengeschichte oder Gemeindesituation bis in die heutige Zeit darstellen. Also diese drei Grundmöglichkeiten, dann gibt es natürlich noch entsprechende Kombinationen. nämlich zum Beispiel die Kombination, es sind sowohl die damaligen Gemeinden gemeint, aber gleichzeitig enthalten diese Gemeinden eine Vorschattierung der Kirchengeschichte, also Kombination 1 mit 3. Die zweite Möglichkeit, die ist relativ exklusiv, weil die lässt sich schlecht jetzt kombinieren mit den anderen beiden. Zu den ersten beiden sei erstmal gesagt, die erste Möglichkeit, geschrieben nur an die damaligen Gemeinden, an den entsprechenden Orten, könnte sein. Aber es gibt Argumente dagegen und die werden wir genau betrachten. Es ist natürlich keine Frage, dass die damaligen Gemeinden auch gemeint sind. Weil es macht keinen Sinn, dass hier Sendschreiben geschrieben werden und ausdrücklich Gemeinden angesprochen werden. Und dann sind die Gemeinden, die es ja damals gab, an diesen Orten gar nicht gemeint. Die Frage ist also eher, ob Punkt 1 und Punkt 3 kombinierbar sind. Zu Punkt 2 spricht eben das dagegen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass eben ja es keinen Sinn ergeben würde, dass diese Botschaft damals ergeht, wirklich gerichtet an damalige existierende Gemeinden. Und dann soll diese Botschaft jetzt nur an Gemeinden gerichtet sein, die in ferner Zukunft existieren werden. Ja, die Gemeinde, die müssen sich ja auch ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt haben, angenommen, sie würden da überhaupt draufkommen auf so eine Idee in der damaligen Zeit. Also, dass die Gemeinden angesprochen werden und auch gemeint sind, das ist keine Frage. Und deswegen würde ich die Option 2 ausschließen, ohne noch tiefer darauf einzugehen. Wir schauen uns jetzt eher an die Möglichkeit, ob zusätzlich zu der Zielrichtung der damaligen Gemeinden eben diese Vorschattierung möglich ist. Weil klar ist, und das werden wir auch sehen als Gegenargument, diese Vorschattierung steht jetzt nicht ausdrücklich in der Offenbarung drin. Und deswegen ist die Frage, wie kommt man auf so eine Idee? Wir schauen erstmal Argumente dagegen an, die dagegen angeführt werden, gegen diese prophetische Vorschattierung. Das ist nämlich das eine, was ich gesagt hatte. Es steht nicht in der Bibel, dass wir es mit solch einer Vorschattierung zu tun haben. Also, dass die Gemeinden, die es ja wirklich gab, stehen für einen bestimmten Zeitabschnitt der Kirchengeschichte und man sagen kann, dass während dieser Zeit dieser Gemeindetyp vorherrscht. Das ist gemeint mit dieser Vorschattierung. Dass wir also tatsächliche Gemeinden haben. Wir haben eine gewisse Situation in den Gemeinden, die gelobt und die getadelt wird. Und dieser Gemeindetyp, der damals existierte, wird in einer bestimmten Zeit der Kirchengeschichte vorherrschend sein. Das ist erstmal gemeint mit der Vorschattierung. Und das steht jetzt erstmal nicht ausdrücklich drin. Das müssen wir einfach mal so festhalten. Dann ein weiterer Punkt. Die Kirchenväter haben es nicht als Vorschattierung gesehen. Ein weiterer Punkt dagegen. Dazu muss man natürlich sagen, wie es die Kirchenväter letztendlich gesehen haben, ist eigentlich für uns irrelevant, weil deren Schreiben natürlich nicht inspiriert waren. Aber manche legen schon einen großen Wert darauf, haben es frühe, sagen wir mal, Christen, das nehmen wir mal die von den Kirchenvätern, die wirklich gläubig waren, wie haben die es gesehen? Und wenn damals es niemand so gesehen hat, warum kommen wir dann heute auf die Idee, es so zu sehen? Dann ein weiteres Argument. Es widerspricht der wörtlichen Auslegung der Schrift. Ja, wenn es doch nicht in der Bibel steht, warum behaupten wir sowas? Ja, widerspricht doch der wörtlichen Auslegung der Schrift. Ein weiterer Punkt dagegen. Die erwähnten Gemeinden existierten ja tatsächlich. Warum soll dann diese nicht gemeint sein? Und das hatte ich schon erwähnt. Die sind natürlich gemeint. Die Frage ist nur, ob der Zustand dieser Gemeinden solch eine Vorschattierung darstellt. Dann ein weiterer Punkt, es gibt auch Aussagen, die nicht so gut auf einen Abschnitt der Kirchengeschichte passen, also die nur lokal zu dieser Gemeinde zu passen scheinen. Und als letztes Argument dagegen ist wieder eine bisschen andere Auslegung, und zwar besagt die, dass es immer alle Gemeindearten gibt und nicht nur während bestimmter Zeitabschnitte. Aber bei diesem Gegenargument liegt jetzt eine falsche Annahme zugrunde, nämlich dass wer glaubt, dass wir es mit einer prophetischen Vorschattierung zu tun haben, behaupten würde, ausschließlich diese Gemeindeart existiert in dieser Zeit. Aber das wird gar nicht behauptet, sondern es wird behauptet und gesagt, dass diese Gemeindeart in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Abschnitt der Kirchengeschichte vorherrschend ist und die anderen nicht so vorherrschend. Zum Beispiel Smyrna, die verfolgte Gemeinde, im 2. und 3. Jahrhundert wird die Verfolgung vorherrschen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Nische, wo eine Gemeinde ist und sich trifft, die nicht verfolgt wird. Aber im Römischen Reich war die Verfolgung vorherrschend. Es gibt andere Gemeindetypen auch, aber nicht als vorherrschende Gemeindeart. Und das ist damit gemeint. Aber klar, es gibt immer alle Arten von Gemeinden. Dann schauen wir uns jetzt die Argumente für die Vorschattierung an. Erstmal ist das, was ich erwähnt hatte, es gibt klare Bezüge zur Trübsalzeit. Der deutlichste ist durchaus den, den ich vorgelesen habe, mit der Stunde der Versuchung, aber es gibt noch weitere Bezüge zur Trübsalzeit. Und deswegen können wir von dem Punkt her sagen, dass es keinen Sinn macht, dass diese Bezüge in Bezug auf Gemeinden gegeben werden, die schon lange nicht mehr existieren, die lange vor der Trübsalzeit aufhören werden zu existieren. Und so ergibt sich eigentlich daraus diese Vorschattierung. Auf jeden Fall müssen wir in irgendeiner Weise den Bezug zur Trübsalzeit herstellen, um die Sendschreiben, so wie sie dort geschrieben stehen, erklären zu können. Wie gesagt, sie ergeben im damaligen Kontext keinen Sinn. Und deswegen, wenn wir diese Bezüge zur Trübsalzeit ernst nehmen und wörtlich nehmen, also beim Wort nehmen, führt uns die wörtliche Auslegung zu dieser prophetischen Vorschattierung. Das heißt, die wörtliche Auslegung ist in dem Fall gar nicht gegen diese Vorschattierung, sondern die führt uns sogar dahin, weil wir sehen, aha, hier gibt es diese Bezüge der Trübsalzeit, also müssen wir diese auch irgendwie erklären und können nicht einfach drüber hinweggehen. Dann ein weiterer Punkt, den wir auch schon betrachtet hatten. Es heißt, dass es die Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind, also mit bestimmten Artikeln. Und hier haben wir eine Andeutung eines allgemeineren Zusammenhanges, Kontextes, als die sieben Gemeinden selbst. Ja, ich denke, ihr wisst, dass es in Asia, in der Provinz Asia, mehr Gemeinden gab als nur diese sieben. Zum Beispiel die Gemeinde in Kolosse, an die der Kolosserbrief geschrieben worden ist. Und wenn es dann heißt, an die sieben Gemeinden, drückt man sich so aus, als ob das die einzigen sieben Gemeinden wären, wenn nicht eine allgemeinere Bedeutung hier gemeint ist. Also wenn die Botschaft nicht allgemeiner ist. Dazu kommt noch, dass die Zahl 7 die Zahl der Vollkommenheit ist. Und das deutet eben darauf hin, dass die Botschaft nicht nur begrenzt ist auf die damals existierenden 7 Gemeinden. Sonst hätte der Autor sich auch so ausdrücken können, dass er einfach an 7 Gemeinden schreibt, die in Asia sind, aber nicht an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Dann ist es natürlich auch so, dass das Buch der Offenbarung eine allgemeine Botschaft an die Gläubigen darstellt. Das heißt ausdrücklich in der Einleitung der Offenbarung, dass diese Botschaft, diese prophetische Botschaft dafür geschrieben worden ist, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Seinen Knechten, also nicht nur irgendwelchen 7 Gemeinden, die das Privileg haben, diese Botschaft zu bekommen, sondern es ist allgemein eine Botschaft an die Knechte Gottes. Dann das, was ich schon erwähnt hatte, ein Bezug zu tatsächlichen Gemeinden schließt eine prophetische Bedeutung nicht aus. Und wir haben tatsächlich in der Bibel andere Beispiele für tatsächliche Ereignisse, die später eine Art prophetischen Plan darstellen oder aufzeigen. Also wirklich auch solch eine Vorschattierung darstellen. Zum Beispiel den Turmbau zu Babel. Wenn wir dieses Ereignis lesen, Turmbau zu Babel, Gott richtet die Menschen, Gott verwirrt die Sprachen. Die Sache ist abgeschlossen eigentlich. Aber nun sehen wir, dass die Bibel voraussagt, dass sich dieser Turmbau auf eine andere Weise im Laufe der Geschichte wiederholt und dass dieser Turmbau oder Babylon eine wichtige Rolle spielen wird im Endzeitgeschehen und dass wir jetzt eine Entwicklung haben, die dem Turmbau zu Babel ähnelt. Nur wir haben sie nicht örtlich begrenzt, dass lokal Menschen einen Turm bauen, aber wir haben es durch den Zusammenschluss, durch die weltweite, sagen wir mal, Globalisierung, durch den weltweiten Austausch, dass die Menschheit gemeinsam sozusagen das jetzt versucht, was die Menschen damals versucht haben und dass man heute genauso sagen kann, ja, wenn es so weitergeht, dann wird ihnen nichts unmöglich sein. Und wir wissen auch, dass Gott am Ende das Ganze richten wird und eingreifen wird. Und die Bezüge in der Offenbarung und auch im Buch Sacharja in Bezug auf die Zukunft sind klar. Einen weiteren Punkt, der in die Richtung geht, den ich jetzt hier nicht erwähnt habe, sind zum Beispiel die Feste Israels. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir, dass die Feste auch eine Art prophetische Vorschattierung darstellen, die im Laufe der Heilsgeschichte in Erfüllung gehen. Und wenn jemand jetzt in den 5 Büchern Mose sich mit den Festen beschäftigt, wie würde man da drauf kommen, dass diese Feste eine prophetische Vorschattierung darstellen? An sich von dem Text her erstmal nicht, aber dadurch, dass es dann Bezüge im Neuen Testament gibt, sehen wir das. Also dass es so etwas tatsächlich in der Bibel gibt. Was natürlich wichtig ist, dass die Vorschattierung sich aus der Bibel ergeben muss. Denn es hat in dem Bereich auch viele Spekulationen gegeben. Ein gutes Beispiel, das ich da gerne verwende, wenn wir gewisse geschichtliche Bücher anschauen, zum Beispiel das Buch Esther, dann gibt es da auch ganz schön Spekulationen, was das jetzt alles zu bedeuten hat und prophetische Vorschattierung und so weiter. Aber hier ist es eine reine Unterstellung. Es muss sich also aus der Bibel selbst ergeben. Also wir dürfen nicht einfach hergehen und sagen, ich nehme jetzt den Thessalonicher Brief, den ersten, und sage, der enthält eine prophetische Vorschattierung auf das Geschehen in der Trübsalzeit. Und erfinde irgendetwas, was für mich irgendwie ja daran erinnert. Das sollen wir natürlich nicht tun, sondern es muss sich aus der Schrift ergeben. Und die jetzt angeführten Argumente, die zeigen uns eben, dass es in diese Richtung geht. Nun zu der Frage, warum steht es nicht ausdrücklich in der Bibel, dass es eine prophetische Vorschattierung ist, diese 7 Sendschreiben? Also zusätzlich zu dem lokalen Geschehen haben wir diese Vorschattierung. Da müssen wir uns vor Augen führen, dass wenn das so gewesen wäre, also wirklich ausdrücklich Johannes geschrieben hätte, jetzt gibt es eine Vorschau der Gemeindegeschichte über 2000 Jahre hinweg. Was würde dann passieren? Die Bibel lehrt an vielen Stellen ganz klar die Unmittelbarkeit der Wiederkunft des Herrn. Das heißt, dass wir jederzeit mit seiner Wiederkunft rechnen sollen. Wenn wir aber wüssten, oh, wir sind jetzt in der Gemeindezeit, wo die Gläubigen die erste Liebe verlassen haben, es dauert noch eine Weile, bis der Herr wiederkommt, dann kommt ja erst dann noch diese Zeit und diese Zeit und diese Zeit, also der Herr kommt noch lange nicht. Deswegen ist es auch verständlich, dass die Kirchenväter auf diese Idee nicht gekommen sind, denn wir können das erst im Nachhinein erkennen, dass es tatsächlich so ist, dass bestimmte Aussagen von diesen Gemeinden wirklich sehr stark auf eine Epoche der Gemeindegeschichte passen. Und somit ist es etwas, was wir im Nachhinein erkennen können. Und da gibt es andere Beispiele, die erst ja später von der Schrift heraus entdeckt worden sind, als viele Sachen in Erfüllung gegangen sind oder sich entwickelt hatten. Wenn wir die Kirchengeschichte nehmen und schauen, wie hat sich die Gemeinde entwickelt, welche Kirchen sind auch entstanden, wie waren diese Kirchen geprägt, dann kann man schon sehen, dass es diese Parallelen gibt. Und dann muss man sich natürlich fragen, ist diese Übereinstimmung rein zufällig? Weil das müsste man sagen. Entweder man sagt, die Übereinstimmung ist rein zufällig, dass genau in der Reihenfolge, in der das Sendschreiben geschrieben sind, dass wir genau hier auch die Parallelen zur Kirchengeschichte haben, das ist das eine. Oder man sagt einfach, die Parallelen stimmen nicht. Die sind einfach an den Haaren herbeigezogen. Es gibt gar keine Parallelen. Also eine von beiden Möglichkeiten muss man dann in Erwägung ziehen, wenn man sagt, es bezieht sich nur auf lokale, örtliche Gemeinden, die damals existiert haben. Und eine Erklärung für natürlich bestimmte Punkte, die ich jetzt angeführt habe, die hat man dann nicht. Dann kommt natürlich dazu, dass wir es in der Offenbarung mit einem prophetischen Buch an sich zu tun haben. Das heißt, es ist sogar zu erwarten, dass so etwas möglich ist in solch einem Buch. Ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich nehme nochmal das andere Beispiel und sagt, ich habe entdeckt, dass der Kolosserbrief eine prophetische Vorschattierung des Endzeitgeschehens darstellt oder der Gemeindegeschichte oder was auch immer, dann würde ich sagen, nee, das würde ich jetzt von dem Kolosserbrief nicht erwarten. Das war gar nicht das Ziel des Kolosserbriefes, so etwas aufzuzeigen. Aber in der Offenbarung überrascht mich das jetzt nicht, dass diese Übereinstimmung einfach vorhanden ist. Nun, wie werden diese Gemeinden eingeordnet? In welche Zeitabschnitte? Das wollen wir jetzt kurz betrachten. Und da ist es jetzt natürlich so, dass es hier etwas Interpretationsspielraum gibt. Ja, der eine mag sagen, okay, die Gemeinde fängt direkt Anfang des zweiten Jahrhunderts an. Der andere sagt, nein, es ist eher 210 oder 220. Auf solchen Details werden wir jetzt nicht rumreiten oder uns damit beschäftigen. Ich zeige grob diese Zeiten auf. Und wenn jemand da um ein paar Jahre anders liegt, ist das jetzt nicht so relevant. Wir haben erstmal Ephesus. Das ist die Zeit nach den Aposteln. Das heißt in Bezug auf Ephesus, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist die Zeit eben, in der auch Johannes selbst gelebt hat. Also hier stimmt es überein, diese Vorschattierung mit der Zeit, in der er wirklich gelebt hat. Von daher muss man hier nicht mal von einer Vorschattierung sprechen. Die Gemeinden sind ja durch die Apostel gegründet worden. Es kamen nächste Generationen hinzu und dann vielleicht noch eine Generation von Jüngeren. Und die Gemeinden, ja, gerade Ephesus hier, haben sich dadurch charakterisiert, aber eben auch andere in dieser Zeit, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Dann haben wir Smyrna, die verfolgte Gemeinde. Das war im zweiten und dritten Jahrhundert, wo wir wissen, dass 10 römische Kaiser Christen verfolgt haben in dieser Zeit. Und dieser Gemeinde wird gesagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Dann haben wir Pergamus. Pergamus ist von der Bedeutung her so etwas wie vollkommen vermählt. Wir können sagen, es ist die verstaatlichte Gemeinde. Das Christentum wurde zur römischen Staatsreligion. Das geschah zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert. Und dieser Gemeinde wird vorgeworfen, dass du solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten. Was passierte in dieser Zeit? Dadurch, dass es Staatsreligion wurde, kamen natürlich diese ganzen heidnischen Bräuche in die Kirche und es gab eine bunte Mischung aus christlichen Grundsätzen und heidnischen Grundsätzen. Das ging so weit, dass ja, Diana-Statuen umbenannt wurden in Maria und andere Dinge und so entsteht hier wirklich die heidnische, die vermischte Gemeinde. Dann haben wir Thyatira, da geht diese Entwicklung weiter. Und die katholische Kirche entsteht so, wie wir sie heute kennen. Also verschiedene Lehren, die heute Teil der katholischen Kirche sind, wurden hier in diese Gemeinde, in die Kirche eingeführt, vom 7. Jahrhundert bis heute. Und dieser Gemeinde wird vorgeworfen, dass sie Unzucht treibt und Götzenopfer ist durch diese falsche Prophetin Isabel. Also hier die Zeit der katholischen Kirche. Und ganz nebenbei gesagt, die Erwähnung von Isabel an dieser Stelle deutet auch darauf hin, dass jetzt nicht irgendeine Person wirklich wörtlich gemeint ist, sondern es ist ein Bezug auf Isabel des Alten Testamentes. Und hier müssen wir betrachten, dass ab hier, ab Thyatira, wir Bezüge auf die Endzeit bzw. Trübsalszeit haben. Das heißt, vorher hatten wir eine Entwicklung von einer Gemeinde in die andere oder von einer Phase in die andere. Die Gemeinden, die zur Zeit von Ephesus, eben der Zeit nach der Apostel, existiert haben, wurden zu den verfolgten Gemeinden. Es war nicht so, dass die parallel dann existiert haben, die einen verfolgt wurden, die anderen nicht, sondern die Gemeinde wurde allgemein verfolgt. Und als dann das Christentum zur Staatsreligion wurde, war die Verfolgung schlagartig vorbei. Die Gemeinde war nicht mehr die verfolgte Gemeinde. Ich hatte gesagt, es gab sicher weiterhin alle Gemeindetypen. Deswegen gab es sicher auch Gemeinden, die nicht mitgemacht haben und die deswegen Verfolgung erlitten haben. Aber von der Geschichte wissen wir, dass der Großteil sehr froh war, dass jetzt Frieden ist und dass jetzt das Ganze verstaatlicht wird und da eben schon mitgemacht haben. Und deswegen war dann eben dieser Typ der vorherrschende Typ. Und aus dieser Pergamus-Gemeinde hat sich dann die Thyatira-Gemeinde entwickelt, eben die katholische Kirche entwickelt. Gewisse Grundlagen für falsche Lehren gab es schon in dieser Pergamuszeit, aber in der Thyatira-Zeit wurden diese dann komplett verankert. Eben teilweise auch als Dogmen erklärt. Dann kam die Reformation ab 1517, der Aufruf Luthers zurück zur Schrift, die Betonung des Evangeliums, die Betonung, das Heil ist durch Glauben allein, durch Glauben, durch Gnade, allein durch Christus. Die Solis eben, wie sie herausgearbeitet worden sind in dieser Zeit. Und ja, die evangelische Kirche entstand, aber auch hier parallel zur katholischen Kirche. Deswegen auch hier Diese beiden Typen existieren parallel weiter bis in die heutige Zeit hinein. Und hier wird gesagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ja, das war sehr zutreffend auf die Gemeinden der damaligen Zeit. Während es natürlich Erweckungen gab und da wirklich berichtet wird, dass nach Predigten von Martin Luther sich Menschen wirklich bekehrt haben, sie zum rettenden Glauben an den Herrn gekommen sind, also wirklich Errettung war, wirklich Überführung von Schuld und Sünde da war, ist es doch so, dass viele katholische Kirchen sich der Reformation aus politischen Gründen angeschlossen haben, dass es teilweise von den Fürsten diktiert worden ist, wir sind jetzt als ganzes Gebiet evangelisch, und dass bei vielen einfach kein Leben da war. Die Lehre war zwar vom Prinzip her evangelisch und aufs Evangelium gegründet, Errettung allein durch Glauben, allein durch Christus, aber das war bei den Einzelnen nicht angekommen. Und deswegen waren die auf dem Papier jetzt evangelisch, aber nicht wirklich gerettet. Sie hatten den Namen, dass sie leben, aber waren doch tot. Auch hier sehen wir, trifft nicht auf jede einzelne Kirchengemeinde damals zu. Es gab viel Erweckung, aber in relativen Zahlen gesehen müssen wir doch sagen, dass dieses Politische, wenn wir Gesamtdeutschland und Europa betrachten, vorherrschend war und die wahren Gläubigen trotzdem in der Minderzahl waren. Parallel gab es natürlich auch Erweckungen außerhalb der Kirche, also wirklich Gemeinden, die erkannt haben, wir müssen aus der Kirche raus, aber das war eben nicht die vorherrschende Gemeindeart in dieser Zeit. Dann, da müssen wir sagen, schon auf Grundlage dessen, was Martin Luther wieder entdeckt hat, nämlich zurück zur Schrift, entstanden viele Gemeinden, die unabhängig waren von den großen Kirchen, ja, seien es jetzt Baptisten, seien es Brüdergemeinden. Und diese Gemeinden haben sich ausgezeichnet durch wirklich brüderliche Liebe, wie auch der Name schon sagt, Philadelphia. Und sie hatten einen missionarischen Eifer, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Und das passierte auch wirklich. Das Evangelium wurde verkündigt, es wurden Missionsgesellschaften gegründet. William Carey hat in dieser Zeit gelebt, der dann nach Indien ist und viele Menschen mit dem Evangelium erreicht hat. Es war die Zeit von Whitfield und Wesley. Es war die Zeit, wo ja ganze Gegenden, ganze Länder erweckt worden sind und viele wirklich zum rettenden Glauben an den Herrn kamen. Und so trifft das sehr gut zu, wie es hier steht. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Auch diese Gemeinde existiert bis heute. Auch heute gibt es Gemeinden, die lebendig sind, die das Evangelium in die Welt tragen, die wirklich brüderliche Liebe untereinander haben. Aber wir müssen sagen, es ist heute nicht der vorherrschende Typ. Denn wir haben den letzten Typ, Laodicea. Und Laodicea, das ist die Kirche des Abfalls ab 1900 bis heute. Und hier sagt der Herr Jesus selbst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Laodicea-Gemeinde, das ist diese Gemeinde, wo Jesus vor der Tür steht. Jesus ist nicht in dieser Gemeinde. Die Gemeinde ist komplett ohne Christus. Es ist die abgefallene Kirche, kann man sagen. Und das ist das, was aus vielen evangelischen Kirchen heute geworden ist. Man kann auch sagen katholischen, aber aus vielen evangelischen. Dort, wo nämlich die Bibelkritik aufkam, die Bibel in Frage gestellt worden ist, das begann eben Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gab gewisse Vorläufer schon vorher, deswegen sagen manche, das hat früher angefangen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, das aufs Jahr genau festzunageln. Es ist auch die Zeit von viel Endzeitverführung, Entstehung der Pfingstgemeinden, später charismatischen Gemeinden, wo es auch viele gibt, muss man sagen, wo der Herr vor der Tür steht. Natürlich gibt es auch dort Vereinzelte, die gläubig sind. Je nachdem, wie charismatisch die Gemeinde jetzt ist oder wie stark pfingstlerisch die ist, gibt es manche, die haben als Grundlage noch irgendwo das Evangelium. Und bei manchen ist das gar nicht mehr der Fall. Die wissen nicht mal mehr, was das Evangelium ist. Und das ist das, was heute vorherrscht, die Laodicea-Gemeinde. Und es heißt wirklich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so können wir sehen, dass diese Parallelen schon sehr gut auf diese Zeiten passen und dass wirklich diese vorherrschende Charakteristik in diesem Zeitabschnitt war. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist rein zufällig so, dass es der Fall ist. Oder man kann sagen, im Nachhinein können wir sehr gut sehen, dass es sich um eine prophetische Vorschattierung handelt und dass es hier sich nicht um einen Zufall handelt, handelt. Und wir haben dann eben zusätzlich diese ganzen Punkte, die ich aufgeführt habe, die das eben unterstreichen, dass diese Übereinstimmung einfach vorhanden ist und wir eben gleichzeitig diese Vorschattierung haben. Wir werden das dann auch nochmal betrachten, wenn wir dann auch auf die einzelnen Gemeinden kommen und schauen, was das jetzt bedeutet hat in Bezug auf die Kirchengeschichte. Wo man aber aufpassen muss, und das ist, warum manche diese Sichtweise in Frage gestellt haben, ist, dass man jetzt jedes Detail, was in dem Sendschreiben steht, irgendwo mit der Kirchengeschichte in Verbindung bringt. Da muss man aufpassen. Man darf es dann machen und soll es dann machen, wenn es klar und offensichtlich ist, dass das eine kirchengeschichtliche Bedeutung oder Vorschattierung darstellt. Wir werden direkt sehen bei Smyrna, dass manche zum Beispiel die 10 Tage auf diese 10 Kaiser beziehen, weil die 10 Tage, die sie leiden, werden auf 10 Kaiser beziehen, die die Christen verfolgt haben. Und da muss man sagen, okay, vielleicht ist es so, aber da wäre ich eher vorsichtig und würde diese 10 Tage wirklich als wörtlich 10 Tage sehen, die auf die damalige Gemeinde nur zutraf und die kirchengeschichtlich keine Bedeutung hat. Aber das werden wir dann betrachten. Der Punkt ist mir einfach wichtig, dass wir da eben nicht spekulieren, sondern die Sachen, die auf der Hand liegen und die einfach nicht zu übersehen sind, dass wir die dann auch so betrachten und dass wir das andere wirklich dann auch auf die örtlichen Gemeinden beschränken, so dass wir nicht Spekulationen hier unterliegen. So, was haben die Sendschreiben gemeinsam? Das wollen wir noch hier kurz betrachten. Erstmal gibt es natürlich immer einen Empfänger, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Dann haben wir die Eigenschaft Christi, wo es heißt, dies sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält. Also wir haben diese Eigenschaft des Herrn, die oft ein Bezug ist oder normalerweise ein Bezug ist auf das erste Kapitel, auf die Beschreibung des erhöhten Christus. Und diese Eigenschaft hängt normalerweise mit der Botschaft zusammen. Also da, wo ganz besonders zum Beispiel das Gericht angedroht wird, wird als Eigenschaft das Schwert erwähnt. Ja, da, wo zum Beispiel erwähnt wird, dass Christus die Gemeinde kennt, dass Christus es sieht, dass Christus weiß um zum Beispiel die Missstände, werden die Augen erwähnt, die wie eine Feuerflamme sind. Also hier haben wir immer den Bezug, den Rückblick auf den erhöhten Christus. Und das, was hier erwähnt wird in jedem Sendschreiben, passt immer zu dem, was letztendlich auch die Botschaft des Sendschreibens ist. Dann haben wir ein Lob, ja, zum Beispiel hier, ich kenne dein Ausharren und andere Dinge, das wird gelobt. Es gibt allerdings eine Gemeinde, die wird nicht gelobt, nämlich Laodicea. Wir haben Tadel, wo es heißt, aber ich habe gegen dich. Und auch hier gibt es 2 Gemeinden, die nicht getadelt werden, nämlich Smyrna und Philadelphia. Wir haben dann eine Aufforderung, tue Buße, ja, die sich auf den Tadel bezieht. Und wir haben einen allgemeinen Appell, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir haben eine Verheißung, dem, der überwindet. Also das sind so Parallelen, die wir in den ganzen Sendschreiben haben. Wir haben aber nicht alle Punkte, wie wir schon gesehen haben, in jedem Schreiben. Aber grundsätzlich ist das die Struktur der Sendschreiben. Wie werden wir also jedes einzelne Sendschreiben betrachten? Wir werden es Vers für Vers durchgehen. Wir werden auch die Hintergründe der damaligen historischen Gemeinde betrachten, zumindest ein paar Dinge, die wir darüber wissen. Dann die Einordnung in der Kirchengeschichte. Da kommen wir nochmal zurück auf das, was wir gesehen haben. Und natürlich werden wir auch die allgemeinen Aussagen betrachten, die wir natürlich auch auf uns anwenden müssen. Somit denke ich, dass egal, wie man jetzt die Sendschreiben sehen mag, dass wir davon alle profitieren können. Und ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, so dass ich zumindest mal mit den Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus beginne. Also das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Ich möchte es erstmal vorlesen. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also so viel der Text. Es ist die Gemeinde in Ephesus, die hier angesprochen wird. Das, was ich jetzt sagen werde, ist jetzt nicht so ausführlich, wie wenn ich jetzt den Epheserbrief behandeln würde. Erstmal zur Stadt Ephesus. Ephesus war ein Umschlagplatz für Güter aus ganz Asien, hatte eine große wirtschaftliche Bedeutung deswegen auch. Und obwohl Ephesus nicht die Hauptstadt von der Provinz Asia war, galt sie doch als Hauptstadt, ja, als wichtigste Stadt. Ja, die Einwohner von Ephesus waren auch entsprechend stolz darauf. Dann, auf was sie auch stolz waren, nämlich sie war die Tempelpflegerin der Göttin Diana, im Griechischen Artemis. Diana ist der römische Name. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, wo das auch ein Grund für Widerstand darstellt. Apostelgeschichte, Kapitel 19. Da einfach sei noch kurz erwähnt, dass es eine große Erweckung in Ephesus gab. Und wir lesen in Vers 19, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das hat zu einer großen Veränderung geführt und wirklich dazu, dass man sich von Altem, von Bösen distanziert hat und sich von diesen Büchern getrennt hat, damit nichts mehr zu tun haben wollte. Und so sahen einige ihr Gewerbe bedroht und es gab diesen Aufruhr in Ephesus. Dann heißt es in Vers 35, da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? In Verbindung damit gab es auch viel Unmoral in der Stadt, wie zum Beispiel rituelle Prostitution. Unmoral, die natürlich die Menschen auch prägt und wo es natürlich dann wichtig ist für Gläubige, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen, wie es dann auch im Epheserbrief erwähnt wird. Paulus lebte dort 52 bis 55 nach Christus. Es kamen auch falsche Lehrer in die Gemeinde. Sowohl Paulus hatte davor gewarnt und später gebot er dem Timotheus, den falschen Lehrern entgegenzutreten. Und laut Überlieferung lebte Johannes dort vor seiner Verbannung nach Patmos und als er freigelassen wurde von Patmos, kehrte er dorthin zurück und starb dort. Jetzt schauen wir uns das Sendschreiben selbst an. Wir haben auch hier die Beschreibung Jesu Christi. Es heißt, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Er hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Wenn wir zurückgehen auf Kapitel 1, dort heißt es, er hat die sieben Sterne. Hier heißt es, er hält sie. Und das Halten wird oft in Verbindung gebracht damit, dass er bewahrt, dass er beschützt. Und so sagt der Herr Jesus ja auch selbst, dass die Schafe in der Hand des Vaters sind und auch in seiner Hand sind und dass niemand sie aus der Hand des Vaters reißen kann. Also die wahren Gläubigen, die wirklich wiedergeboren sind, dürfen wissen, dass sie sicher in der Hand des Herrn sind. Und so ist auch die Gemeinde in der Rechten des Herrn. Er hält sie, er bewahrt sie. Allgemein, dass er die Gemeinden hat, zeigt uns auf, dass er die Kontrolle hat, dass er derjenige ist, der regiert. Wenn wir hier weiterlesen, heißt es dann auch, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das bringt jetzt einige mit seinem priesterlichen Dienst in Verbindung. Nun schauen wir uns an, was der Herr lobt, nämlich in Versen 2 bis 3. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also das ist das, was der Herr lobt. Erstmal, wir haben hier die Bemühung. Das Wort Bemühung wird oft für harte Arbeit verwendet. Es wird für die Arbeit in der Ernte verwendet, zum Beispiel in Johannes 4, Vers 38. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ja, es wird allgemein für Arbeit verwendet, aber speziell auch für harte Arbeit. Für harte Arbeit, die für den Herrn getan wird. Und so werden die Epheser gelobt für ihre Bemühungen. Dann wird gelobt, dass sie ein standhaftes Ausharren haben. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Das ist hier im Griechischen nur ein Wort, das kann auch mit Standhaftigkeit übersetzt werden. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 4 ist das der Fall. Da heißt es, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Und so wird es sehr oft im Hinblick auf Standhaftigkeit in Verfolgung verwendet. Paulus selbst hat gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und deswegen braucht jeder Christ Standhaftigkeit. Und hier werden die Epheser gelobt wegen ihrer Standhaftigkeit. Und da das gelobt ist, können wir natürlich auch davon lernen, können das als Vorbild auch betrachten, dass wir wirklich uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass wir um seinetwillen aus Liebe zu ihm arbeiten, dass wir uns in den Dienst stellen, den Dienst des Herrn tun, den Geschwistern dienen und das Evangelium in einer gefallenen Welt verkündigen, dass wir in diese Arbeit wirklich eintreten oder sie tun, denn der Herr selbst sagt, es sind wenige der Arbeiter und deswegen sind wir da gefordert. Und dass, wenn wir auf Widerstand stoßen, dass wir dann standhaft sind, dass wir standhaft durch die Bedrängnisse hindurchgehen, natürlich mit der Hilfe und der Kraft des Herrn, aber nicht so, dass wir, sobald Bedrängnisse kommen, etwa zurückschrecken, sondern dass wir da wirklich die Epheser uns als Vorbild nehmen, dass wir standhaft sind, auch standhaft im Leiden, standhaft in Verfolgung und in Bedrängnis, standhaft, auch wenn wir entmutigt sind, wenn wir den Eindruck haben, unser Dienst ist nicht so gesegnet gerade, wie wir es uns wünschen oder erhoffen, sondern vielmehr durch Widerstände geprägt, dass wir dann standhaft weitermachen und treu sind. Ein weiterer Punkt, dass sie den Bösen nicht ertragen haben. Das ist etwas, was auch gelobt wird. Paulus hatte das angekündigt in Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 30. Ermahnt er die Ältesten von Ephesus in seiner Abschiedsrede oder in der Rede, die er auf der Durchreise gehalten hat. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also hier haben wir diese Warnung des Paulus, dass sie die Herde Gottes behüten sollen. Und das ist die Aufgabe auch an die Verantwortlichen der Gemeinde, an die Ältesten. Sie sind Aufseher, eingesetzt durch den Heiligen Geist, und sie haben diesen Auftrag, genau das zu tun, weil diese räuberischen Wölfe werden kommen. Nicht nur damals in die Gemeinden, sondern die sind auch heute unterwegs. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese nicht ertragen, dass wir auch heute diesen Dienst tun, diese Aufsicht ausüben und so jemanden nicht in der Gemeinde dulden. Und da waren die Epheser auch vorbildlich, und das können wir uns auch zu Herzen nehmen. Nun schauen wir noch den Anfang vom Tadel an und mit dem ich dann auch heute schließen möchte. Wir machen dann nächstes Mal da weiter. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist möglich, wie die Epheser, vorbildlich zu handeln, vorzugehen gegen Missstände, ja, falsche Lehrer nicht zu dulden, gegen diese zu kämpfen, all diese Dinge zu tun, zu arbeiten für den Herrn, ja, Ausharren zu haben, Standhaftigkeit zu haben, aber trotzdem die erste Liebe zu verlassen. Die Aufforderung ist, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und das ist eben die Aufforderung auch an jeden von uns. Erinnert ihr euch daran, wie es war, als ihr zum Glauben gekommen seid? Welchen Eifer ihr hattet, welche Freude ihr hattet, dass ihr gerettet worden seid, erkauft durch das Blut des Herrn. Welchen Ansporn ihr hattet, das anderen zu sagen, ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund und ihr vielleicht auf andere zugegangen seid, das vielleicht auch mit wenig Weisheit getan habt, aber mit brennender Liebe zum Herrn, dass das eure Motivation war, dass ihr das wirklich getan habt und das von Herzen getan habt und ja, es kaum aushalten konntet, mit jemandem nicht über die Liebe des Herrn zu sprechen und ihr ja voller Dankbarkeit ins Gebet gegangen seid, ihn gelobt habt, ihm gepriesen habt für das, was er getan hat und es gar nicht erwarten konntet, wieder im Wort zu studieren und mehr vom Wort zu lernen, ja, dass wirklich diese innige Liebe, diese Inbrunst da war, erinnert ihr euch daran? Und wenn ihr euch daran erinnert, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Und muss auch zu euch und zu uns und zu mir gesagt werden, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und ich muss zugeben für mich selbst, ja, jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Text auseinandersetze, muss ich Buße tun. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich einmal ausführlicher mit diesem Text auseinandergesetzt habe und nicht Buße tun musste über mangelnde Liebe zum Herrn. Und deswegen das einfach als Gedankenanstoß, dass ja auch ihr euch da prüft und ja dann wirklich bedenkt, wovon ihr gefallen seid und drüber Buße tut und das Bestreben habt, zurückzukommen zu dieser anfänglichen Liebe zum Herrn. Denn es ist ja das erste Gebot, wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit unserem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind. Und die Frage ist, wie ist es um unsere Liebe zum Herrn bestellt? In diesem Sinne möchte ich uns allen Gottes Segen und Gnade und Friede wünschen. Vielen Dank.